In Zeiten von Corona ist vieles tabu. Händeschütteln ist tabu, Freunde zu einer Party einladen ist tabu, die Oma im Altenheim besuchen ist tabu. Und das sind alle sinnvolle Tabus. Wer diese Tabus bricht, der gefährdet sich und andere. Aber dann gibt es auch Tabus, die haben vor allem etwas mit unserer Mentalität zu tun. In Deutschland ist es tabu, über das Einkommen zu sprechen, wer, wie viel, wo verdient. Und über den Glauben zu reden, das ist erst recht tabu. Glaube, das ist doch Privatsache, das geht niemand etwas an. Und den Glauben an Jesus öffentlich zu praktizieren, das sehen viele als Tabubruch an. Aber dieser Tabubruch, der hat Gottes Segen. Wir haben soeben eine Erzählung gehört aus dem Markus-Evangelium und da geht es auch um Tabubrüche. Es beginnt ganz harmlos mit einer Party im Haus des Pharisäers Simon. Der Gastgeber Simon, er hat einige Freunde eingeladen. Dazu gehört unter anderem auch Jesus. Vor allem seit Jesus ihn, den Simon, von Aussatz geheilt hatte. Es war also ein Abendessen unter Freunden. Und dann platzt ganz urplötzlich eine Frau in diese Runde. Eine Frau, die überhaupt nicht eingeladen war. Sie kommt in den Raum. Sie läuft auf Jesus zu. Sie öffnet eine Flasche mit kostbarem, wertvollen Nardenöl und kippt den ganzen Inhalt über sein Haupt. Ohne etwas zu sagen, ohne sich zu erklären. Sie kommt, sie salbt, fast ganz nach dem abgewandelten Motto Cäsars. Sie kam, sah und salbte. Diese Frau, sie verübt ein Attentat der Liebe auf Jesus. Die Gäste allerdings, die finden das gar nicht lustig. Sie sind verärgert, sie werden deutlich. Sie sagen, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen, das Geld den Armen geben können. Aber Jesus nimmt diese Frau in Schutz. Warum lasst ihr die Frau nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Und Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo dieses Evangelium verkündigt wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Jesus lobt den Tabubruch dieser Frau. Und dabei traut sie sich gleich mehrere Tabus zu brechen. Heutzutage, momentan, in Zeiten von Corona, da wäre es natürlich schon ein Tabu, überhaupt so eine Party mit Freunden zu organisieren. Erst recht, einem fremden Menschen näher als 1,50 Meter nahe zu kommen, ihn zu berühren, dazu ohne Mundschutz, ohne Handschuhe. Aber auch damals hat diese Frau einige Tabus gebrochen. Zunächst, sie dringt in ein fremdes Haus ein. Sie platzt einfach ohne Einladung in die Party hinein und dann geht sie dort in den Raum, wo die Männer essen. Frauen aßen strikt getrennt von den Männern. Und dann gießt sie ungefragt Öl über den Kopf von Jesus, fängt an, ihn zu salben. Absolutes Tabu. Denn es war nicht erlaubt, einen Mann öffentlich zu berühren, vor allem dann nicht, wenn man nicht mit ihm verheiratet war. Aber Jesus, er lässt es sich gefallen. Er lässt sich seine Haare beträufeln, er lässt sich sein Gesicht mit Öl einmassieren. Und man kann die Spannung geradezu spüren, wie unangenehm den Gästen diese Situation ist. Ja, welche entsetzten Blicke sie sich gegenseitig zuwerfen. Meine Güte, merkt die Frau denn nicht, wie peinlich dieser Auftritt ist? Und dann Jesus, wie kannst du sowas nur zulassen? Und dann versuchen sie, ihre Empörung mit einem typisch sachlichen Einwurf zu untermauern. Sie sagen, wozu diese Verschwendung? Geld, das ist immer ein gutes Thema, vor allem bei Männern. Und das hat sich seit 2000 Jahren nicht geändert. Was könnte man damit nicht alles tun, vor allem für die Armen? Nun, ich will niemand Unrecht tun, damals nicht und heute nicht. Aber wenn es darum geht, etwas übrig zu haben, großzügig sein Geld zu spenden, da scheiden sich die Geister. Ich weiß nicht, ob es stimmt, Aber manche sagen, Männer halten das Geld mehr zusammen als Frauen. Aber Jesus nimmt diese Frau in Schutz. Lasst sie in Ruhe. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Vor einem Jahr hat ein Großbrand die Kathedrale von Notre Dame weitgehend zerstört. Aber schon wenige Stunden nach der Katastrophe verkündigte der französische Präsident Macron, Notre Dame wird wieder aufgebaut. Es gab in kürzester Zeit Spendenzusagen in dreistelliger Millionenhöhe. Und da könnte man doch eigentlich denken, Mann, das ist großartig, wunderbar. Aber nein, sowas darf man nicht mal denken, geschweige denn äußern. Und entsprechend waren auch der Tenor der Kommentare. Da hieß es dann, so eine Verschwendung. Man könnte doch dieses viele Geld nehmen und lieber den Armen geben, statt Steine zu restaurieren. Und ich hoffe, dass alle, die gegen den Wiederaufbau sind, den Armen reichlich Spenden geben und dass sie das nicht nur von den anderen erwarten. Ein paar Nummern kleiner kommt es fast in jeder Gemeinde vor. Was? Die Orgel soll für 70.000 Euro restauriert werden? Mit dem Geld, da könnte man doch was Sinnvolleres tun. Oder wenn jetzt bei uns zum Beispiel für ein richtig gutes und damit eben auch ein teures Keyboard gesammelt wird, oder wenn wir eine richtig große Summe jetzt aufwenden für die Neugestaltung des Kindergartenaußengeländes, dann gibt es immer Leute, die sagen, was für eine Verschwendung. Könnte man mit diesem Geld nicht etwas anderes, etwas Sinnvolleres tun? Und dann frage ich einfach nur zurück, wie wäre es mit einem Kompromiss? Wir sammeln regelmäßig Opfer und Kollekten für missionarische, diakonische Projekte und aktuellen Katastrophen. Aber dann sammeln wir eben auch für eine gute technische Ausstattung in unserer Kirche oder ein schönes Außengelände unseres Kindergartens. Es heißt, dass das Öl, das diese Frau damals über Jesus ausgegossen hat, dass dieses Öl ein Vermögen wert war, nämlich 300 Silbergroschen. Und 300 Silbergroschen, das war in der damaligen Zeit ein Jahresgehalt. Schon ein Tropfen dieses Öl kostete einen ganzen Tageslohn. Und damals waren solche Fläschchen nicht nur ein Statussymbol, sondern sie waren auch sowas wie das Sparbuch oder wie die Rentenversicherung. 300 Silbergroschen, ein Jahresverdienst. Rechnen Sie mal nach, was das in Ihrem Fall bedeuten würde. Ich habe recherchiert. In das Guinness-Buch der Rekorde als teuerstes Parfüm hat es Clive Christian Imperial Majesty gebracht. Der Flakon ist mit Gold verziert, mit Diamanten besetzt. Es gab nur 10 Flaschen davon. Preis für 507 Milliliter, sage und schreibe, umgerechnet 200.000 Euro. Auch wenn die Flasche mit Nardenöl längst nicht in solchen Preisregionen lag, wie viel Schweiß, wie viel Anstrengung, wie viel Mühe, wie viel Kraft hat es diese Frau gekostet? Was musste sie aufbringen, um dieses teure Öl sich leisten zu können? Und all das vergeudet sie in einem Augenblick. Sie sieht ihr hart erarbeitetes Geld an Jesus herunterlaufen und dann verduftet es im wahrsten Sinn des Wortes. Und Jesus? Jesus, der lässt es einfach an sich geschehen. Er weicht nicht aus, er steht nicht empört vom Tisch auf, er stellt die Aktion nicht in Frage. Er sagt nicht, hey, lass den Quatsch, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, denn es war nötig. Die Frau weiß natürlich nicht, dass sie damit Jesus bereits für sein Begräbnis salbt. Aber Jesus weiß es. Denn die Frauen am Ostermorgen, sie werden zu spät kommen, um seinen Leichnam nach jüdischem Brauch zu salben. Diese Frau hat Jesus also im Voraus einen wichtigen Liebesdienst getan. Und deswegen sagt Jesus eben auch, sie hat ein gutes Werk an mir getan, als sie das Öl über mich goss. Sie hat meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Doch nicht der Reichtum dieser Frau ermöglicht diese großzügige Aktion, sondern es war natürlich vor allem ihre tiefe Liebe. Eine Liebe, die nicht rechnet, sondern die gibt. Diese Frau, sie hat auf ihr Herz gehört und sie hat das Richtige getan. Sie stellt Jesus an die erste Stelle. Denn die Geschichte dieser Frau, die fängt ja nicht erst hier an, wo sie sich zu Jesus durchschlägt und dann diese ganze Flasche reinster Narde über seinen Kopf gießt. Da ist Entscheidendes vorausgegangen. Lange bevor diese Frau dem Sohn Gottes so überschwänglich ihre Liebe zeigt, da war Gottes Liebe bereits zu ihr, in ihr Leben, in ihr Herz gekommen und hat sie erfüllt. Der Apostel Paulus hat einmal den Satz geprägt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Aus dem Leben des jungen Grafen von Zinzendorf ist bekannt, dass er einmal eines Tages mit Adligen zusammensaß. Und da kam das Gespräch auf ihre Leidenschaften, man nannte das Passionen. Und der eine sagte, meine Passion ist die Jagd. Der andere sagte, meine Passion ist das Glücksspiel. Und der dritte, der erklärte lächelnd, meine Passion sind schöne Frauen. Und dann fragten sie irgendwann Zinzendorf, was ist denn deine Passion? Und darauf hat er erklärt, meine Passion ist er, Jesus, nur er. Wovon ein Herz erfüllt ist, das zeigt sich. Und so schämt sich diese Frau auch nicht, ihre Leidenschaft ganz offen zu zeigen, denn sie liebt Jesus, der ihrem Leben einen Sinn, ein Ziel gegeben hat. Sie liebt Jesus, der sie frei gemacht hat von ihrer Schuld und ihrer Scham. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ist Ihnen diese einzigartige, diese unglaubliche Liebe Gottes, ist Ihnen die auch schon zu Herzen gegangen? Jesus, er ist aus dem Himmel zu uns auf die Welt gekommen, weil er uns Menschen liebt, weil er nicht ohne uns sein möchte. Er will in unserem Leben eine Rolle spielen. Er interessiert sich für uns wie kein anderer. Und damit diese Beziehung wieder möglich ist, hat er unsere Schuld, den Beziehungskiller schlechthin, auf einer Müllhalde vor den Toren von Jerusalem entsorgt. Am Kreuz, da hat er unsere Schuld auf sich genommen, alles Versagen, die kleinen, die großen Unterlassungssünden, unser Misstrauen gegen Gott, unsere Gleichgültigkeit, all das, was auch uns peinlich ist und wofür wir uns Vorwürfe machen. Und seine große Offensive der Liebe, die läuft bis zum heutigen Tag. Diese große Einladung gilt jedem, jedem Sünder und jedem Heiligen, jedem Zweifelnden, jedem Versager, jedem Verräter, jedem Egoisten, jedem Zornigen, jedem Wütenden, Hassenden, Untreuen, jedem Menschen, egal würdig oder unwürdig. Und egal, wie Sie selber sich einschätzen und egal, wie andere Menschen Sie sehen, Jesus, er sieht Sie und er liebt Sie. Und er spricht auch Ihnen seine Einladung der Liebe aus für alle Ewigkeit. Und er sagt auch zu Ihnen, komm, folge mir nach. Die wirklich große Verschwendung, die passiert ja kurze Zeit später. Nämlich, da verschwendet Jesus seine große Liebe an Menschen, die ihm nach dem Leben trachten. Und deswegen war es so wichtig, noch ein gutes Werk an Jesus zu tun, bevor er diesen Weg ans Kreuz geht. Die Frau, sie hat das stellvertretend getan für die ganze Welt. Ein bisschen Stoffel ist es ja schon, dass nicht einmal ihr Name erwähnt wird. Und vielleicht ahnt das Jesus schon und deshalb setzt er noch eins obendrauf und er sagt, Amen, ich sage euch, wann auch immer dieses Evangelium verkündigt wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat. Und so freue ich mich über alle Frauen und Männer, die seit 2000 Jahren nicht müde werden, Jesus zu dienen, seinen Brüdern und Schwestern zu dienen, der Kirche zu dienen, den Gemeinden zu dienen, den Hilfsbedürftigen zu dienen. Eine solch bemerkenswerte Frau war Eva von Thiele Winkler. Diese Frau aus einer der reichsten industriellen Familien, sie fand in der Konfirmandenzeit zum Glauben an Jesus. Einige Jahre später, da kniete sie einmal nieder und dann betete sie: Herr Jesus, das alles, und damit meinte sie ihren Reichtum, ihr Erbe, Herr Jesus, das alles soll dir gehören und ich dazu. Der Vater Hubert von Thiele, der war über seine Tochter entsetzt. Das kann ja nur eine jugendliche Schwärmerei sein. Der Vater hatte durchaus auch einen Blick für die Armut der Menschen im oberschlesischen Bergbaurevier. Er ließ auch Essen ausgeben an arme Dorfbewohner. Aber als die 17-Jährige dann einen Jungen, der im Abfall nach Essensresten gesucht hat, als sie den mit Nahrung versorgte, und als sie dann sogar noch zum Amtsvorsteher im Dorf ging und gesagt hat, er soll eine Unterkunft beschaffen, da schritt der Vater ein und er verbot seiner Tochter jeglichen Kontakt zu der Dorfbevölkerung. Doch Eva von Thiele Winkler, sie blieb hartnäckig. Sie lernte heimlich Polnisch, die Sprache der Arbeiter. Ihr Vater dagegen, der hatte eigentlich im Sinn, sie standesgemäß zu verheiraten. Aber Evas größter Wunsch war, in der diakonischen Anstalt in Bethel die Krankenpflege zu erlernen. Und schließlich gab dann auch der Vater ihrem Drängen nach und sie reiste 1887 nach Bethel. Sie arbeitete dort als Schwester. Sie gewann den Gründer Friedrich von Bodelschwing als ihren Berater. Und die Beratung und die Unterstützung dieses Mannes konnte sie dann auch später ganz gut gebrauchen, als sie wieder zurückging nach Schlesien. Der Vater, der hatte sich inzwischen mit der Entscheidung der Tochter abgefunden und er schenkte ihr ein kleines Haus. Und in diesen Friedensort, so nannten sie dieses Haus, in diesen Friedensort nahm Eva von Thiele Winkler dann Waisenkinder auf, Kinder mit Behinderungen, kranke Frauen, pflegebedürftige Alte. Es entstand eine große, eine segensreiche Arbeit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil Gott mit seiner Liebe verrückte Dinge tut, deswegen können wir das auch tun. Wir müssen nicht das teuerste Parfüm kaufen oder ein Kinderheim bauen. Aber wir können etwas riskieren, etwas, was vielleicht andere als Verschwendung, als Vergeudung ansehen. Oder dass wir einfach nur mal das Tabu brechen, in der Öffentlichkeit über Gott zu reden. Ich habe von einem Mann gelesen, der sich eine Maschine ausleihen wollte für seinen Umbau zu Hause. Und dann ging er in ein Geschäft, das solche Maschinen verleiht. Und im Moment, als er den Laden betrat, da hörte sie eine innere Stimme und diese innere Stimme sagte zu ihm, sag dem Händler, dass Jesus ihm beisteht. Er war verwirrt, wie kann er jetzt dem Händler mit Jesus kommen, wo er ihn überhaupt nicht kennt. Der hält mich doch komplett für verrückt, wenn ich mit so einer Botschaft hier reinplatze. Dann führte ihn der Händler durchs ganze Haus bis in die Garage, wo die Maschinen lagerten. Und diese innere Stimme, sie wurde von Minute zu Minute immer heftiger und deutlich. Und dann nahm dieser Mann sich ein Herz und er sagte, verzeihen Sie, ich habe den Eindruck, dass ich Ihnen von Gott sagen soll, dass sein Sohn Jesus Ihnen beisteht. Und auf einmal, der Mann schaute ihn total erschrocken an und er fing an, herzergreifend zu weinen. Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Und dann sagte er, wissen Sie, ich fühlte mich von Gott vollkommen allein gelassen. Und ich war jetzt so verzweifelt, dass ich mir heute Nacht das Leben nehmen wollte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht bräuchten wir manchmal mehr Mut, etwas zu riskieren, mehr Glauben und Selbstvertrauen mit einer längst für gut befundenen Idee zu starten, dass wir uns mehr engagieren oder überhaupt engagieren, dass wir ein bisschen großzügiger sind, Vielleicht auch nur, dass wir Menschen unterstützen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Ich möchte Sie also ermutigen, Tabubrüche zu begehen. Nein, nicht, dass Sie jetzt auf eine Corona-Party gehen oder dass Sie sich jetzt ins Altenheim schleichen. Aber vielleicht, dass Sie das Tabu brechen, über Ihren Glauben mit anderen zu sprechen, diesen Glauben zu teilen. Dass Sie über den Trost sprechen, über die Hoffnung sprechen, die wir gerade in so einer Krisensituation so dringend brauchen. Und den wir nur bei Jesus finden. Das geht ja auch per Telefon, per E-Mail oder WhatsApp oder ganz anders. Kreativ, unkonventionell, ganz verrückt. Und alle Tabubrecher sagen Amen.